Moin, moin, Hamburg!
Sie hören den Podcast vom Hamburger. Der Hamburger, das größte Magazin der Stadt im Coffee-Table-Format, erscheint seit 2008 und stellt Ihnen in jeder Ausgabe die Menschen vor, die Hamburg zu diesem besonderen Ort machen. Immer mit besten Texten und schönsten Fotos. Einige dieser Menschen lassen wir in diesem Podcast zu Wort kommen. Den aktuellen Hamburger finden Sie überall im Handel und natürlich auch im Internet unter www.derhamburger.info. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ich bin Birgit Müller, bin 63 Jahre alt und Chefredakteurin bei Hinz und Kunst.
Schön, dass ich heute hier sein darf, weil dass Sie sich die Zeit nehmen, glaube ich, da kann man dankbar für sein, weil Ihr Schreibtisch ist unwahrscheinlich voll, sehe ich hier gerade. Ich glaube, man kann Sie eigentlich gar nicht so richtig sehen hinter diesen ganzen Bergen von Papier.
Aber ich komme dann auch gerne mal vor und trinke einen Kaffee, mal mit einem Verkäufer, mal mit Besuchern wie Ihnen. Ja. Und das ist dann eine schöne Gelegenheit, um auch was anderes mitzukriegen.
Woran arbeiten Sie gerade?
Ich arbeite gerade an einem Interview, das ich mit dem Leiter des Ernst-Barlach-Hauses geführt habe. Barlach wird im Januar 150 Jahre alt und das Barlach-Haus hat sich einen ganz interessanten Zugang, neuen Zugang zu Barlach, versucht, eine Ausstellung zu machen mit Studenten. Eine ganz spannende Geschichte. Und das Ernst-Barlach-Haus will, weil Barlach sich sehr stark mit Armut auch befasst hat, gerne was mit uns zusammen machen. Und da überlegen wir auch gerade, was wir mit Lesern und Hinz und Künstlern zusammen machen könnten.
Ja, Ihre Aufgabe ist unglaublich vielfältig, oder? Da geht es ja auch ganz stark ums Vernetzen.
Ja, Vernetzen ist für uns ganz wichtig. Wir nennen das Brückenbauen, weil wir auch so angetreten sind, dass wir immer zeigen wollten, welche Verbindung hat eigentlich das Leben eines Menschen auf der Straße mit dem unsrigen. Und da stellt man fest, dass das nicht so weit auseinander liegt, außer dass die Bedingungen ganz, ganz andere sind. Und die Lebensbedingungen, die Lebensumstände. Aber vieles, was Menschen so beschäftigt, warum sie traurig sind, warum sie nicht klarkommen, warum sie zum Beispiel auch ein Suchtproblem haben, das können wir ganz gut nachvollziehen, wenn wir sie besser kennenlernen. Und deswegen wollen wir eben auch immer Brücken bauen in die Gesellschaft hinein, wollen Menschen, andere Menschen treffen, wollen Treffen auch ermöglichen zwischen Hinz und Künstlern und anderen, weil wir dadurch auch merken, dass das Verständnis füreinander steigt.
Ja.
Und wenn wir zum Beispiel solche Sachen machen, dass wir in die Kunsthalle gehen mit Hinz und Künstlern oder wenn wir jetzt mit dem Barlach-Haus was zusammen machen, dann ist das auch eine tolle Gelegenheit für Hinz und Künstler, sich mal auf eine andere Art zu erfahren und auch auf andere Gedanken zu kommen.
Ich glaube, Sie müssen eine unglaubliche Empathie mitbringen.
Ja, ich glaube, das tun alle meine Kollegen hier. Ich glaube, niemand arbeitet hier, der nicht Lust hat, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ganz unterschiedlicher Art. Wir sind ja hier im Gesamtprojekt Hinz und Kunst, haben wir 36 festangestellte Mitarbeiter und davon sind 22 ehemals Obdachlose. Und ich glaube, daran merkt man schon, wir leben zusammen auf eine Art, wir arbeiten zusammen. Und viele Hinz und Künstler, die mal früher auf der Straße waren, arbeiten hier jetzt entweder im Vertrieb, helfen ihren Kollegen auf der Straße oder in der Öffentlichkeitsarbeit, gehen an Schulen oder machen Stadtrundgänge. Oder verkaufen Brot vom Vortag bei unseren Brotrettern, sammeln Flaschen am Flughafen für Spendet ein Pfand. Und wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass das sozusagen Menschen, die früher auf der Straße waren, jetzt unsere Kollegen sind. Aber, und das ist das große Aber, in der Redaktion arbeiten wir wirklich streng nach Vorgabe und auch streng nach Richtlinien der Glaubwürdigkeit und der Sorgfalt. Weil wir ja uns ganz oft beschweren, weil wir ja ganz oft was wollen auch. Und wir haben halt so die Einstellung, je mehr wir das Maul aufreißen, desto fundierter muss es auch sein. Deswegen arbeiten hier auch nur Journalisten, keine Ehrenamtlichen, keine Hinz und Künstler, sondern wirklich nur Journalisten.
Wie viele sind das genau in der Redaktion?
Also Festangestellte sind wir vier.
Ja.
Und ein Volontär. Mhm. Und die meisten auf Teilzeit. Und dann arbeiten wir noch mit einer Handvoll Freien zusammen. Und das sehr eng, das ist toll, die geben halt auch alles für dieses Projekt. Und das spürt man, glaube ich, auch. Ich glaube, wir haben so eine eigene Handschrift, weil wir so nah zusammen sind, die Obdachlosen und wir. ja. oder die ehemals Obdachlosen und wir. Und weil wir auch hier intern sehr viel Herzblut haben für unser Projekt.
Sie haben in Interviews oft gesagt, alles, was wir machen wollten, war vor allem eines: Wir wollten kein Jammerblatt machen.
Ja, das stimmt. Wir wollten kein Jammerblatt machen und wir hoffen, dass wir das auch immer noch nicht sind, auch wenn die Zeiten manchmal sehr hart sind und uns auch viel abverlangen. Und da wir auch eng mit den Obdachlosen verbunden sind, ist es auch so, dass wir manchmal Phasen haben, wo wir den Eindruck haben, boah, meckern wir eigentlich nur? Oder es ist eben so, wenn wir merken, dass auf der Straße die Situation härter wird, dann geht das an uns nicht spurlos vorüber. Und das ist halt in den letzten Jahren so, dass alles, was politisch sich abspielt, spielt sich auf der Straße ganz extrem ab.
Sie sprechen auch von der Ausspielung der Geflüchteten-Diskussion und
zum
der
Obdachendiskussion,
die es hier, ich glaube, vor rund 2 Jahren also ganz extrem gab.
Ja, es gibt auch unter den Obdachlosen eben auch Konkurrenzkämpfe, weil zum Beispiel die osteuropäischen Obdachlosen, die durch die EU-Osterweiterung eben auch auf der Straße gelandet sind, also gibt natürlich viele, viele Osteuropäer, die hier in Lohn und Brot sind und Steuern zahlen, aber es gibt auch ein paar Obdachlose, paar Osteuropäer, die auf der Straße landen. Und für die wird eben nichts getan. Und dann hat man so eine Situation, dass viele Osteuropäer so in Not sind, dass sie hier Platte machen, dass sie hier auf der Straße leben. Vielleicht haben Sie es auch schon mal gesehen, dass Familien kochen auf der Straße. Und man hat so das Gefühl, man betritt ihr Wohnzimmer. Und das sind schon andere Zustände als noch früher, weil für diese Gruppe eben nicht durchgängig was getan wird. Hm. Und aus Angst vor einer Sogwirkung, wenn man denen was Gutes tut, dass dann noch mehr kommen, belässt man eben diese Zustände so, wie sie sind. Und das ist für uns ein ganz schwer auszuhalten. Mhm. Weil die Obdachlosen das Gefühl haben, sie werden von den anderen bedrängt. Und es spielt sich sozusagen so eine Art Konkurrenz auf der Straße ab. Und die Zeiten werden dann härter und das tut niemandem gut. Das tut auch den Hamburgern nicht gut, die dann so an Menschen vorbeigehen und es werden immer mehr und man hatte so das Gefühl, man kann immer weniger tun. Mhm. Aber zurück
oder
zum Jammerblatt.
Für andere, die eben sagen, das unterstütze ich nicht.
Ja, genau. Und das haben wir halt, wir haben viele Beschwerden. Also Menschen, die sich dann auch bei uns beschweren, weil vielleicht einige dann Hinz und Kunst verkaufen, die gar keinen Ausweis haben. Und wir haben gar keine Handhabe, denen jetzt sagen wir mal, also wir haben ja keine Handhabe, denen die Zeitung wegzunehmen oder sonst was zu machen. Und wir merken halt auch, das sind auch arme Menschen. Und wir haben inzwischen auch schon von 530 hin zum Künstlern, die das Magazin verkaufen, sind inzwischen auch schon 120 Rumänen, die wir explizit aufgenommen haben, um auch auf diesen Missstand aufmerksam zu machen und weil die eben auch Geld brauchen. Aber es gibt eben auf der Straße noch mehr, die auch in Not sind. Und ja, das ist eine Situation, die uns stark belastet. Wir versuchen darauf, wie wir ja immer sind, pragmatisch einzugehen. Dass wir haben inzwischen eine Sozialarbeiterin, die Rumänin ist und die uns da sehr gut hilft. Und wir haben auch von Rotary, einem Club sozusagen, das Geld dafür bekommen, die ersten Stunden für sie zu finanzieren. Also in den ersten Jahren hatten wir keine Planstelle dafür, sondern da hat uns der Rotary Club geholfen, dass wir diese Notsituation erstmal auffangen konnten, indem wir eine rumänische Sozialarbeiterin beschäftigt haben. Und so versuchen wir pragmatisch mit der Situation umzugehen. Fakt ist aber, dass es uns zum Teil überfordert,
ja.
dass es keine politische Lösung gibt.
Ja, und das wird natürlich auch thematisiert, immer wieder, auch im Blatt. Und trotzdem, da sind wir wieder bei dem Jammerblatt, wo Sie gerade eben den Bogen schlagen wollten, gibt es ja auch immer wieder positive Geschichten.
Absolut, absolut. Also wir hatten jetzt gerade wieder so eine Situation, dass eine Leserin angerufen hat und gesagt hat, sie hätte eine Wohnung und sie hätte sich überlegt, sie könnte es sich leisten und sie würde das gerne an einen Hinz- und Künstler vermieten, eine Wohnung, die sie hat, frei hat. Und wir haben uns die angeguckt, wir haben mit der Leserin gesprochen und jetzt wird da ein obdachloses Paar einziehen. Und wir bleiben die Ansprechpartner und die beiden, das Paar ist wahnsinnig glücklich und ist schon zu Weihnachten in einer Wohnung. Sowas erleben wir eben auch. Und ich glaube, das ist das, wovon wir auch leben und wovon wir auch unsere positive Haltung beziehen. Zum Beispiel auch, dass wir sehr, sehr viele Menschen haben, die uns unterstützen. Wir sagen immer, wir sind zwar ein Projekt, wir gehören der Diakonie und wir gehören den der patriotischen Gesellschaft, aber letztendlich gehören wir den Hamburgern, weil die Hamburger uns in all den 26 Jahren nicht einmal haben hängen lassen, sondern uns auch immer wieder unterstützen und uns auch bei allen Problemen zur Seite stehen. Und das macht uns eben auch stark.
Sie haben die erste Ausgabe mitproduziert damals, waren damals noch beim Hamburger Abendblatt. Sie hatten das Ressort Hafen und Soziales, richtig?
Genau.
Und sind dann 2 Jahre später in die Chefredaktion hier gegangen und haben den Hafen sausen lassen und sich nur noch dem Sozialen gewidmet.
Also ehrlich gesagt, als die erste Ausgabe im November 93 rauskam, habe ich schon gekündigt. Weil klar war, der damalige Chefredakteur hatte 40 Stunden auf Honorarbasis und hatte mich gefragt, ob ich 20 davon haben möchte.
Ja.
Und dann habe ich sofort gekündigt, weil ich gemerkt habe, das ist ein so tolles Projekt. Und wenn man sich da nicht völlig reinhängt, dann ist es bald wieder hinüber. Und ja, es war mein Herzensprojekt. Und der damalige Chefredakteur Ivo Barnik ist nach 2 Jahren gegangen. Der hat es super aufgebaut, das Ganze. Ich glaube, ich bin eher ein Mensch für die lange Strecke, nicht so der Aufbautyp. Also ich habe es mit aufgebaut, aber er war der Motor und ja, es war einfach toll, das dann weiterzumachen. Und ich hatte so einen Traum. Ich wollte, damals war Greenpeace so das, also für mich wichtige, die wichtige NGO, die wichtige Organisation. Da dachte ich, es wäre toll, wenn Hinz und Kunst würde wie Greenpeace für Soziale. Also, dass man Sachen anguckt, dass man es pragmatisch macht, dass man auch immer wieder auch Aktionen macht, aber dass man, ich fand es damals sehr unaufgeregt, wie die es gemacht haben, aber sehr plakativ und so wollte ich auch, dass Hinz und Kunst wird. Und ich finde, ein bisschen haben wir das auch geschafft. Also, dass wir immer wieder zeigen, was uns wichtig ist, dass wir immer auch wieder die Leser da reinholen können und denen von unseren Themen erzählen können, von unseren Problemen erzählen können und dass die dann mitgehen.
In einem Interview sagten Sie auch letztes Jahr, dass Sie eigentlich manchmal ein bisschen müde sind und sich gerne ein bisschen zurückziehen wollen. Ist Ihnen das Stand heute gelungen?
Ehrlich gesagt ist das immer wieder so. Ich glaube, ohne manchmal sich zurückzuziehen, kann man nicht wieder Vollgas geben. Das ist normal, habe ich inzwischen gelernt in all den Jahren. Und gerade kurz bevor ich das gesagt habe oder nachdem ich das gesagt habe, haben wir ein ganz tolles Projekt gemacht zu unserem 25-jährigen Jubiläum, die Kunstküche beispielsweise. Da haben wir ein Restaurant gehabt für 25 Tage. 25 tolle Köche haben abends gekocht. Und wir waren immer ausgebucht und haben daraus auch ein Kochbuch gemacht. Und das war so unwahrscheinlich toll. Es hatte eine Dynamik, das Ganze, dass ich wieder völlig mitgerissen war. Und das hat mich auch wieder mich aufgetankt. Ich glaube einfach, dass das eine Arbeit ist. Und es wird allen so gehen, aber die eine Arbeit mit Menschen machen, dass einen das nicht kalt lässt, was man erlebt. Und es ist ja auch gut so, dass es einen nicht kalt lässt, was einen erlebt. Aber man muss immer wieder die Möglichkeit finden, dann wieder aufzutanken.
Das heißt, Ihr Pegel ist derzeit oben, der Energiepegel?
Ja, also ich freue mich auf Weihnachten und auf Urlaub und so weiter. Aber eigentlich ist mein Energiepegel oben. Und eigentlich ist auch so, dass ich gerade fürs nächste Jahr hoffe, dass wir da neue Sachen starten können.
Ja, das nächste Jahr, unter anderem ein Umzug, so viel ich weiß, oder?
Der ist aber erst übernächstes Jahr.
Ach.
Und davor ist noch einiges andere. Alle 2 Jahre etwa müssen wir das Magazin oder wollen wir das Magazin etwas überarbeiten. Hm. Und das liegt jetzt eben auch wieder an. Außerdem ist es ja auch so, dass wir die Social-Media-Kanäle bespielen und dass wir versuchen wollen, das einfach noch ein bisschen schöner aufzubauen, vielleicht eben auch sowas wie einen kleinen Podcast oder auf jeden Fall Möglichkeiten zu haben, dass Leser noch näher an uns rankommen können oder Zuhörer.
Pläne 2020 und darauf aufbauen. Da kommen wir zum Ende nochmal drauf zurück. Dann klären wir auch die Sache mit dem Umzug nochmal auf, was sich dahinter verbirgt. Bleiben wir ein bisschen bei Ihnen. Sie sagen, Ihr Pegel ist jetzt gerade oben. Aber trotzdem ist das eine Geschichte, die einen immer wieder stark mitnimmt. Erinnern Sie sich jetzt in diesen 24 Jahren als Chefredakteurin, 26 Jahre Hinz und Kunz, an eine Situation, wo Sie gesagt haben, jetzt ist der Punkt, jetzt höre ich auf.
Als wir angefangen haben mit Hinz und Kunst, haben die Obdachlosen, die mitgemacht haben, damals noch auf der Straße gelebt. Und wir sind abends schön nach Hause gegangen und die Hinz und Künstler sind in Abbruchhäuser und auf die Straße zurückgegangen. Das hat mich damals ganz schön mitgenommen. Aber die wirkten auch immer so tough und stolz. Und wir haben dann auch relativ schnell Wohnungen oder Unterkünfte gefunden für die Anfangscrew. Und es war einer dabei, der auch Gedichte geschrieben hat und der so ein sehr sensibler Mann war. Und der hat eines Tages Selbstmord begangen. Es war relativ am Anfang, ich glaube, dreiviertel Jahr, nachdem wir uns gegründet haben oder sowas. Und da habe ich wirklich gedacht, puh, das ist so, das hat mich so aus der Bahn geworfen. Und das ist ja nicht das einzige Mal geblieben, dass ein Mensch gestorben ist. Oder es war der einzige Selbstmord, an den ich mich erinnern kann in all der Zeit. Aber das hat mich schon, ja, aus der Bahn getragen. So, dass ich dachte, ich weiß nicht, ob ich diesem Job gewachsen bin. Aber dann waren eben so viele andere Erlebnisse und Kontakte und Menschen, die ich kennengelernt habe, dass ich mir auch nicht vorstellen konnte, ich hätte mir auch nicht vorstellen können, zum Abendblatt zurückzugehen oder überhaupt was anderes zu machen. Ich war einfach so mit Hinz und Kunst verbunden und ich glaube, das ist eben das, was nach wie vor der Fall ist. Ich bin so verbunden, dass ich vielleicht mal Momente habe, wo ich denke, oh, pff, reicht mir jetzt aber auch oder irgendwie so, ich gehe oder irgendwie sowas. Aber nicht wirklich. Ich bin 63, ich werde irgendwann in Rente gehen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, sowas ganz Neues, ganz woanders anzufangen. Im Moment jedenfalls nicht. Vielleicht kommt das ja. Also.
Wie wichtig war für Sie das Bundesverdienstkreuz?
Das war eine schwierige Sache für mich, weil es mich peinlich berührt hat. Also ich dachte erst nachher, wissen die gar nicht, dass ich bezahlt werde für meine Arbeit oder so. Ich war so ein bisschen, ich wusste es einfach nicht und es hat mich auch ein bisschen beunruhigt, dass ich den unter falscher Voraussetzung bekomme. Und ich hatte halt auch nie das Gefühl, huch, wieso kriege ich den denn? Wir sind ja ein ganzes Team und wir haben einen Sozialarbeiter, der ganz stark ist und wir haben ganz viele Mitarbeiter, die ganz viel machen. Und dann habe ich den aber doch nach Rücksprache mit den anderen angenommen für uns. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Und zwar war das deswegen so toll, weil wir haben ja durchaus auch unsere Konflikte mit der Sozialbehörde. Mhm. Aber Melanie Leonard hat sich da bereit erklärt, dass sie mir offiziell das Bundesverdienstkreuz im Rathaus zwar verliehen hat, aber dann mit mir hier rübergekommen ist und dann die ganzen Reden und so hier gehalten hat. Und die Hinz und Künstler waren so stolz und ich habe das auch betont und Frau Leonard auch, dass das eigentlich dem Projekt gilt, nicht nur mir jetzt als Person. Es war sogar so, dass dann mich einer gefragt hat hinterher, Birgit, ich werde ja im nächsten Monat 50, kann ich mir das Bundesverdienstkreuz ausleihen? Das fand ich total toll.
Und durfte er?
Nein, das durfte er nicht, weil das ist ja schon, also es wäre ja irgendwie so eine Art wie Urkundenfälschung gewesen oder so. Aber wir haben das zum Anlass genommen, dass wir einen eigenen kleinen Orden verliehen haben und haben dann stellvertretend für bestimmte Dinge, zum Beispiel jemand, der immer wieder versucht, seine Alkoholsucht zu überwinden und es nicht schafft, aber immer wieder versucht, obwohl er es nicht schafft, dem haben wir was verliehen, stellvertretend für alle, die kämpfen. Mhm. Und wir haben so für alle möglichen Dinge was gefunden und haben dann so diesen selbstgebastelten Orden verliehen. Und ich glaube, das war eben auch schön für die Verkäufer, dass sie eben wissen, wir sehen nicht nur, was immer so gelingt. Also ich werde ja auch immer so als dass mir was gelungen ist, hingestellt, sondern Menschen, denen was gelingt, auf einer ganz anderen Ebene, also eben kämpfen. Und ich muss ja gar nicht kämpfen, dass ich nicht morgen nicht mehr Alkohol trinke oder so, weil das Problem habe ich nicht. Aber wenn Menschen es schaffen, aus einer Position heraus, wo sie ganz unten sind, irgendwas zu schaffen oder wenn sie es nicht schaffen, es trotzdem wieder zu probieren, dann ist das unfassbar toll. Und das haben wir eben dann ausgezeichnet.
Dann ist doch was wirklich richtig Gutes aus dieser Geschichte geworden.
Hervorragend. Und es war ein sehr, sehr schöner Tag für uns alle. Und wie gesagt, was ich nur betonen kann, ist, dass das ein Tag war, wo Sozialbehörde und wir eng zusammen waren, obwohl wir Konflikte haben. Das ist eigentlich was, was ich mir so grundsätzlich im Leben wünsche, dass man eben Konflikte besser lösen könnte. So, das wäre ein Wunsch.
Ja, die Diskussionskultur in diesem Lande ist derzeit nicht so stark. Auch darüber wird viel geschrieben. Sie sagen, Sie könnten sich jetzt nicht vorstellen, zum Hamburger Abendblatt zurückgehen. Der ein oder andere wird gesagt haben, Wahnsinn, eine Festanstellung mit einem Tarifvertrag beim Hamburger Abendblatt gegen diese Geschichte zu wechseln.
Und ich habe es geliebt, das Abendblatt, muss man auch sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich da halt hängen geblieben wäre oder so, sondern ich mochte das Abendblatt.
Was ich ja bei Ihre Arbeit dann auch radikal geändert hat, ist ja die journalistische Einstellung an sich. Denn eigentlich lernen wir ja alle in der Ausbildung, wir beobachten und ordnen ein. Wir sind nicht Sprecher.
Genau, mache
für
dich
eine
nicht
Bewegung.
Mit einer Sache gemein, auch sei sie auch noch so gut.
Genau.
Stimmt, da sind wir anders. Wir sind parteiisch. Also versuchen uns nicht vereinnahmen zu lassen oder wenn... So rum. Wir versuchen nicht, uns mit einer Partei gemein zu machen, auch wenn sie noch so sehr unsere Forderungen vertritt. Mhm. Da versuchen wir wirklich deutlich Abstand zu halten. Aber natürlich ist es so, dass wir parteiisch für die Menschen sind, die wir vertreten. Und das ist nicht einfach, dann auch einen guten Journalismus zu machen. Das ist jedes Mal wieder, gerade wenn es in den Bereich geht, wie Obdachlose leiden auf der Straße und was nicht erfüllt wird an Forderungen, die wir haben, dann ist es sehr schwierig, so ausgewogen zu sein. Hm. Aber ich glaube, wir haben eine Methode geschafft, also wir haben es geschafft, glaubwürdig zu sein. Also niemand wird denken, dass wir objektiv sind. Ich glaube, das sind wir auch nicht, weil wir aus dem Blickwinkel der Armen sprechen, mit denen wir es zu tun haben, aber wir sind glaubwürdig und sorgfältig. Und wenn wir Fehler machen, was menschlich ist, dann versuchen wir die auch auszubügeln oder versuchen es auch deutlich zu machen. Mhm. Und mehr können wir nicht schaffen, finde ich. Und wir können unsere Sichtweise halt auch nicht aufgeben. Insofern ist es tatsächlich so, wir sind kein Magazin wie jedes andere, sondern wir sind ein Magazin mit einem sozialen Auftrag und mit einem Projekt dahinter und mit ganz vielen Menschen dahinter, deren Stimme wir auch sein wollen. Allerdings eine wohlbegründete Stimme.
Mhm. Würden Sie sich mehr Journalismus mit Haltung wünschen, aus Ihrer Perspektive heraus?
Ich finde, es gibt viel Journalismus mit Haltung. Ich glaube, wir alle müssen überdenken, angesichts des großen Populismus, der herrscht, der war nicht so da, als wir angefangen haben, angesichts dessen, was gerade in den Social Media und was gerade an Diskussionskultur läuft, sind wir sehr stark daran zu arbeiten, wie wir selber schreiben. Hm. Also wir überarbeiten gerade ganz doll, wie reden wir eigentlich, wie schreiben wir eigentlich, welche Worte benutzen wir. Ich glaube, es ist eine Zeit der Selbstkritik angebracht. Das hat in unserem Fall jetzt nichts damit zu tun, dass wir unsere Haltung ändern, aber dass wir selbstkritischer werden.
Haben Sie ein Beispiel dafür, wenn Sie sagen, welche Worte benehmen wir, worum geht es da speziell?
Also es geht darum... Auch wenn man das Gefühl hat, man ist jetzt wütend oder das passiert was auf der Straße und es ist so ungerecht oder so, bestimmte Wörter wie menschenverachtend oder sowas nicht einfach so in den Mund zu nehmen. Mhm. Auch wenn wir das Gefühl haben, sondern dass wir lieber Dinge beschreiben, dass wir versuchen, es so zu beschreiben, dass man sieht, worum es geht, aber dass sich die Leser doch selbst ein Bild machen können und nicht, dass wir schon Etiketten verteilen. Mhm. Und da versuchen wir, selbstkritischer zu sein. Aufgrund der Diskussion, also nicht aufgrund dessen, was wir erlebt haben allein, sondern aufgrund dessen, was wir mitkriegen, wie die Diskussionskultur derartig aus dem Ruder läuft und dass ja, dass sozusagen Selbstkritik heutzutage nicht mehr groß geschrieben wird.
Sind Sie ein selbstkritischer Mensch?
Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass das ist eine Schwäche von mir und eine Stärke von mir, weil teilweise ist es so, dass ich dadurch in manchen Dingen nicht gleich eine Entscheidung treffen kann. Aber in anderen Dingen ist es gut, weil ich glaube, dadurch ist eine gewisse Unzufriedenheit auch immer da bei mir, von der aus ich glaube, dass wir zu neuen Dingen kommen können. Zu viel Selbstgewissheit macht starr und langweilig.
Dieses Blatt schafft es, wir haben es ja mehrfach angesprochen, eine journalistische Qualität zu halten, trotzdem natürlich auch ein Sprachrohr zu sein. Nun sind auch Sie ein Printprodukt und Sie sind da, wenn ich es so salopp sagen darf, doppelt gekniffen. Ihr Printprodukt muss auch ein Printprodukt sein, weil sonst stirbt Ihr Geschäftsmodell.
So ist es.
Das ist ein Problem. Wie gehen Sie damit um?
Ja, wir versuchen...
Stichwort Auflagenschwund, um es nochmal zu nennen.
Wir haben eben auch einen Auflagenschwund, wie fast alle anderen Printmedien auch. Und wir haben eben, wie Sie sagen, das große Problem, dass die Begegnung eigentlich alles ist zwischen Hinz und Künstler und Käufer. Wenn die Begegnung nicht mehr stattfindet, dann ist das ganze Projekt Hinz und Kunst sozusagen in seiner Existenz gefährdet, weil wesentlich mehr passiert als der Verkauf eines Magazins. Also wer heute ein Magazin kauft, der gibt dem Menschen eine gewisse Würde und eine gewisse Haltung. Der Hinz und Kunst bekommt sofort ein Geld auf die Hand. Geld ist auch nicht nur, dass man sich was kaufen kann, ist nicht nur Freiheit, sondern ist auch Anerkennung in dieser Gesellschaft. Und der Hinz und Künstler hat auch immer einen Stammplatz. Also in der Regel haben die jedenfalls Stammplätze und haben einen Ort, an dem sie regelrecht verortet sind, knüpfen darüber Beziehungen, stabilisieren sich. Manche haben darüber eine Wohnung bekommen. Viele haben darüber Bekannte, Freunde, sogar Ehen sind so zustande gekommen. Und ich glaube, all das würde wegfallen, wenn man das online und im Internet, könnte man alles Mögliche über Social Media lösen. Es gibt ganz tolle Apps, über die man dann was kaufen könnte. Aber die Begegnung würde dann eben wegfallen. Und das ist für uns das Zentrale. So viele Sozialarbeiter kann man gar nicht einstellen, wie man bräuchte, um Menschen wieder ein stabiles, gutes Umfeld zu schaffen. So wie es die Hamburger seit 26 Jahren tun und so wie es die Hinz und Künstler sich wohlfühlen und die Visitenkarte von uns wiederum sind und von sich selber. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich schon, wollen wir auch über die Social, also die Social Media bedienen und wollen auch jüngeres Publikum an uns heranführen. Aber ehrlich gesagt wird es alles nichts, wenn die nicht letztendlich auch die Jungen auch das Magazin irgendwann lesen. Und da sind wir dabei. Wir versuchen gerade eben auch, wenn es darum geht, das Magazin zu überarbeiten, geht es eben auch darum, das Magazin jünger zu gestalten, ohne die alten Leser, älteren Leser zu vergraulen. Und es geht aber auch darum, über die Social Media überhaupt Menschen weiterhin zu begeistern für uns. Bislang gelingt das. Also wir haben über die Öffentlichkeitsarbeit, die wir machen, also wir haben ja Stadtführer, da kommen sehr viele junge Leute und sind mit unseren Stadtführern unterwegs. Da findet eine Begegnung statt. Aber eben nicht im Alltag. Und das müssen wir noch schaffen, dass junge Menschen eben auch im Alltag mit Hinz und Künstlern eine Begegnung haben.
Und dass wir da nicht sehen haben, wie behalt das Magazin mal.
Ja, ja, das ist für das uns, Geld so. Das ist ein Killer.
Ja.
Weil wer nur übertriebenes Trinkgeld gibt oder und das Magazin gar nicht mehr nimmt, der sorgt natürlich dadurch, ist zwar eine nette Geste, ist eine sehr nette menschliche Geste, aber dadurch wird der Hinz und Künstler auch wieder auf eine Art zum Bettler. Und das wollten wir ja, genau das wollten wir ja vermeiden.
Manche gute Geste ist gut gemeint, aber am Ende ist sie auch nicht mehr als gut gemeint, oder?
Ja, also es ist für uns immer schwierig, darüber zu reden, weil das ja so missgünstig wirkt. Und natürlich im ersten Moment ist es wunderschön, wenn jemand wenigstens Geld zugesteckt bekommt, als wenn er da steht und gar nichts passiert. Aber es killt halt, wie gesagt, auf Dauer das Projekt und die Möglichkeiten für diesen Menschen, sich anders zu fühlen, also gehobener zu fühlen und irgendwie mit mehr Stolz durchs Leben zu gehen. Aber wir sind natürlich dazu angehalten, das Magazin so zu gestalten, dass es gekauft werden will. Es soll ja eben auch nicht so nach dem Motto, oh Gott, jetzt muss ich meinen monatlichen Obolus leisten und muss jetzt Zins und Kunst kaufen. So darf es nicht sein.
Es soll auch eine Spaß, also eine Freude sein.
Es soll eine Freude sein. Es soll, wir versuchen ja sowohl, dass es eine Freude ist, als dass es auch ernst ist. Also wir versuchen das ja schon zu verbinden, dass es auf jeden Fall immer so ist, dass man das Gefühl hat, man kommt den Menschen näher und man erfährt auch was ganz anderes über Hamburg, was jetzt gar nichts mit Obdachlosigkeit zu tun hat. Ein Gespräch mit Ulrich Tukur zum Beispiel, der gerade auch im Dezemberheft ist. Mhm. Oder dass wir eben über Ernst Barlach was machen und ganz unterschiedliche Dinge. Politisch sind wir natürlich auch. Und ich glaube, jeder Hamburger findet irgendwas, was ihm gefällt. Und jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass auch die Jungen was finden, was ihnen gefällt.
Wir haben im Vorfeld, haben Sie gesagt, Zahlen sind immer schwer einzuordnen, weil die schwanken sehr. Aber so eine allgemeine Tendenz, dieser Auflagenschwund, den wir haben, ist der drastisch oder ist das in Ihren Augen noch gut zu managen?
Also unser Beirat, der ja auch zum Teil aus Leuten besteht, die Medienerfahrung haben, sagt, dass der harmlos sei. Für uns ist das nicht. Also wir sind, also gefühlt ist das nicht. Mhm. Sind etwa 10% Auflagenrückgang. Das ist für uns viel und zwar aus zwei Gründen. Das sind natürlich Finanzen, die dann fehlen hier im Projekt. Wir haben ja keinerlei Zuschüsse, die wir bekommen. Aber es ist eben auch, dass Inns und Künstler dadurch länger stehen, also beziehungsweise kürzer stehen. Also sie haben das Gefühl, die stehen eine Stunde. Gefühlt haben sie das Gefühl, sie stehen da schon 2 Stunden, wenn da kein Umsatz ist sozusagen. Und das bedeutet, dass die Auflage womöglich noch weiter runtergeht, weil man es dann nicht aushält, so lange zu stehen. Mhm. Und diese Spirale müssen wir natürlich in irgendeiner Form aufhalten und verhindern. Noch ist es so, dass wir das Gefühl haben, wir erreichen genug Menschen und hoffen auch immer wieder auf Auflagenerhöhung. Aber wie bei den anderen Printmedien ist es eben kein Selbstgänger.
Ja. Ich habe irgendwie gelesen, im Schnitt so 65.000 Hefte im Monat im Wintermeer, sagten Sie.
Ja, im Wintermeer. Also deutlich mehr und manchmal im Sommer weniger als die 65.000.
Weil da mehr verkauft wird.
Also im Winter wird wesentlich mehr verkauft. Druckauflage ist jetzt 100.000. Mhm. Und kann sein, dass dann auch fast ausverkauft ist. Und im Sommer kann es aber auch mal unter 50.000 rutschen. Mhm.
Das heißt, es gibt einen festen Stamm von Verkäufern und dann gibt es welche, die kommen und gehen dann so nach Saison, nehme ich dann dem so ein bisschen.
Ja, genau. Also der Winter ist natürlich sehr begehrt bei allen. Yeah. Und im Sommer sind halt zum Beispiel unsere rumänischen Verkäufer, die treffen sich im Sommer mit den Familien in Rumänien. Also viele kommen aus Eidendorf, in dem ich auch schon mal war. Mhm. Und die treffen sich da und da wird dann heiraten oder bestimmte Feste werden dann sozusagen nach und vor gefeiert, die anliegen. Und die sind dann zum Beispiel im Sommer gar nicht da. Und das merkt man dann auch. Und zum Beispiel viele Leser sind im Sommer nicht da. Also insofern gibt es da meistens einen Einbruch, während im Winter eben alle da sind. Und das Weihnachtsgeschäft ist bei wie fast allen eben das mitgrößte Geschäft.
Schade eigentlich, ne?
Ja.
Das muss man einfach mal so festhalten, dass wir diesen Anlass immer brauchen, um unsere humane Ader neu zu entdecken. Sie waren in Rumänien um Urlaub oder auch beruflich?
Nein.
Dann?
Ich war damals da, um zu schauen, woher kommen eigentlich die Menschen, die bei uns verkaufen. Und das war eben ein Dorf.
Was für ein Einsatz?
Ja, also klar, die Diakonie hat jetzt so eine Reise geplant dann, weil die eben das erforschen wollte auch. Und ich war da eben war dabei, um ganz speziell dieses Dorf, in dem unsere Leute, viele unserer Leute, die zuerst bei uns waren, also die als Erste zu uns kamen, zu besuchen. Und das war sehr interessant, ja, weil die rumänischen Verkäufer haben so gut wie kein Suchtproblem. Sind ganz anders aufgestellt als die anderen Verkäufer, weil die in der Regel Familie haben, weil sie in der Regel eine Familie haben, für die sie zuständig sind, weil es da nichts, gar nichts gibt. In dem Dorf zum Beispiel waren alle Arbeitsmöglichkeiten, gab es nicht mehr, die es früher noch gegeben hatte. Und wir haben im Kloster gewohnt und der Abt hat uns eben erzählt, dass da früher durchaus viele Möglichkeiten da waren, um zu arbeiten. Und jetzt halt gar nichts mehr. Das heißt, die Menschen leben teilweise in fast einfallenden kleinen Häuschen. Und man sieht, sah damals in dem Dorf, also unsere Verkäuferin hat uns dann durchs Dorf geführt und dann stand da ein Haus, das war ganz hübsch. Auch der gleiche Grundriss, aber schön gemacht und so. Und dann sag ich, ja, hier wohnen die Spanier und da wohnen die Italiener. Und dann dachte ich, was, Italiener, Spanier? Und dann sagt, ja, die arbeiten seit Jahren in Spanien und die da arbeiten seit Jahren in Italien. Und wenn die zurückkommen, dann bauen die immer weiter.
Ja.
Und ich habe dann auch wirklich selber eine spanische Familie kennengelernt, die dann halt auch gesagt hat, ja, wir trauen uns nicht, dort unser Leben ganz aufzubauen. Weil immer, wenn dann Leute entlassen werden, wenn es eine Krise gibt, das war nach der einen Finanzkrise 2008, dann ist es eben so, wir sind die Ersten, die rausfliegen. Und wir brauchen unseren Rückzugsort nicht nur als Familiendatsche quasi im Sommer, sondern für den Fall, dass wir mal rausfliegen.
Hm.
Und deswegen alle, die sozusagen ein Heimatdorf haben und die ein kleines Häuschen einfallend oder nicht einfallend haben, bringen das zurück, ihr Geld, versuchen auch dort sozusagen zweigleisig zu fahren, sowohl hier ein Leben aufzubauen als auch in Rumänien das zu erhalten, was sie haben.
Sie erleben so oft den Perspektivwechsel, also auch mal den Blick von unten, den viele von uns ja nicht haben. Und für Sie persönlich, Sie haben ja selber gesagt, das nimmt einen mit. Aber wie wütend sind Sie manchmal?
Also ganz unterschiedlich. Also es gibt halt Situationen, da bin ich sehr wütend. Aber es gibt halt auch Situationen, da bin ich eher traurig. Also weil ich so denke, meine Güte, warum ist das so schwer? Oder ich bin so, oder es ist erschöpfend. Es ist, als würde man durch so einen Sumpf waten. Und man hat so das Gefühl, das wäre viel einfacher, wenn man es undogmatischer sehen würde. Wenn man einfach jetzt mal den Leuten hier auf der Straße richtig helfen würde, so dass es nicht mehr so ein Anblick ist oder auch so gefährlich ist, dass sie auf der Straße sterben oder sowas. Und das haben wir in den letzten Jahren vermehrt, dass Menschen wirklich so vor unseren Augen sterben. Hatten wir gerade jetzt, drei sind schon gestorben, einer direkt hier gegenüber. Da wollte ein Passant, wollte demjenigen was spenden, will ihn aufwecken oder will ihm das geben und hat festgestellt, der Mann ist tot. Und ich finde, das muss nicht sein in einer Stadt wie Hamburg, dass wir hier in Kauf nehmen, dass Menschen vor unseren Augen sterben. Und das macht mich wütend, aber es macht mich eigentlich noch mehr traurig, weil ich manche ja kenne. Und das macht einfach was, wenn man das immer wieder erlebt. Also wir haben Gott sei Dank jetzt seit einem Jahr den Kältebus, dass Menschen anrufen können, eine Nummer wählen können und der Kältebus fährt dann vorbei und guckt nach demjenigen. Weil ich glaube, es war eine Überforderung, also auch für mich jetzt, wo ich ja hier arbeite, eine Überforderung, zu irgendjemandem hinzugehen. Nach der Arbeit irgendwo im Dunkeln sehe ich, da liegt einer. Und soll ich den jetzt ansprechen oder nicht? Also ich kann ja nicht durch ganz Hamburg laufen und Leute ansprechen, ob die jetzt noch leben oder nicht mehr leben oder so. Und ich finde, das ist eine Zumutung und das geht, sowas geht gar nicht. Und dass es Obdachlose gibt und dass manche nicht ins Winternotprogramm wollen, ist nochmal eine Sache. Aber dass manche eben einfach da so leben und denen nicht geholfen wird, ist nochmal eine andere.
Würden Sie den Hörern draußen empfehlen, immer ansprechen? Oder?
Im Zweifel ja.
Und es gibt ja eine Hürde, das kann man, denke ich, auch,
hab ich auch
durchaus respektieren, dass die Hürde da ist, so eine gewisse Schüchternheit. Kann ich da jetzt einfach ran oder ist der dann irgendwie böse, kommen mir Aggressionen entgegen? Aber Sie sagen ansprechen.
Ich würde ansprechen, wenn man nicht das Gefühl hat, derjenige ist total betrunken oder irgendwie sowas. Aber wenn man unsicher ist, ansprechen oder sich die Nummer vom Kältebus einspeichern, habe ich inzwischen gemacht. Und wenn ich das Gefühl habe, hier stimmt was nicht oder so und ich selber habe gerade nicht die Kraft oder Energie, oder dann rufe ich da an.
Kraft, Energie, schönes Stichwort. Wo holen Sie die her?
Oh, ich habe einen ganz engen Freundeskreis und Familie und Beziehungen. Und also insofern, ich habe eigentlich ziemlich viel. Und von daher, aber das muss man immer haben und das muss immer in Ordnung sein, dass man es durchhält. Und Was ich aber auch sehr toll finde, abgesehen von meiner privaten Situation, ist, dass ich das Gefühl habe, auch wir hier, wir haben zwar eine hohe Streitkultur im Team, aber wir mögen
Wird's uns. Hier mal laut?
Ja.
Ah. Ja. Also werden Sie dann auch laut?
Ja.
Also, das kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen.
Nee. Also wir sind schon hier ziemlich temperamentvoll. Aber ich glaube, wir mögen uns auch. Und wenn es so temperamentvoll wird, ist es auch meistens ein Zeichen von unserer Überforderung. Also dass wieder ein Thema uns so belastet und wir nicht weiterkommen. Und dann wird es hier intern gerne mal laut. Und das merken wir dann aber auch und versuchen damit umzugehen. Aber das ist eben, ich glaube, es ist wie im normalen Leben, dass wenn man keine Lösung findet, dass es dann laut wird. Und wir sind eigentlich sehr verwöhnt auf eine Art, weil wir oft Lösungen finden für Dinge. Wir kriegen ja auch oft, also was ich Ihnen vorher erzählt habe mit der Sozialarbeiterin, der rumänischen, dass wir erst sehr viele rumänische Verkäufer hatten und wir uns mit denen gar nicht unterhalten konnten und auch nicht, das waren auch ganz neue Probleme, die hatten. Menschen, die in einer Familie leben, haben ja ganz andere Probleme und dann noch EU-Bürger sind als jetzt ein deutscher Obdachloser. Und das war eben toll dann zu merken, boah, ein Rotary-Club finanziert uns das. Und gerade das war für uns toll. Und ich glaube, wir sind super, super lösungsorientiert. Wir haben auch Arbeitsplätze ja geschaffen mit anderen zusammen. Für Hinz und Künstler, gerade für osteuropäische Hinz und Künstler, wo man nicht viel Deutsch können muss. Mhm. Zum Beispiel bei Spende dein Pfand, unserem einen Projekt am Flughafen. Und bei den Brotrettern, wo Brot vom Vortag verkauft wird mit der Bäckerei Junge. Da ist es eben so, da sind Hinz und Künstler fest angestellt und verkaufen da Brot vom Vortag, sortieren dort Flaschen am Flughafen. Und das zeigt halt auch, Mensch, wir können Arbeitsplätze schaffen. Wir erst nur so wenige, kleine, aber das könnte man auch im größeren Maßstab aufziehen. Und das ist was, das uns alle immer glücklich macht, wenn wir so Mini-Lösungen gefunden haben, die ausprobieren und gucken, Mensch, könnte sich das im Größeren denn lohnen oder wäre das was?
Das motiviert dann auch.
Ja, so kleine Leuchttürme.
Nehmen Sie die Themen, die Sie beschäftigen, auch mit nach Hause oder ist da eine sozial kritikfreie Zone sozusagen?
Nein. Ich nehme das mit nach Hause. Ich nehme aber auch die schönen Sachen mit nach Hause. Also, und die gibt es ja auch.
Ja.
Und die gibt es. Es gibt so viele schöne Sachen. Also, und es sind oft ein kleines Gespräch oder jemand, der lange verschollen war und wieder auftaucht. Oder jemand, der kommt und sagt, Mensch, ich bin jetzt verheiratet und habe ein Kind oder sowas. Also es gibt so viele schöne Dinge. Oder auch ganz im Alltag, dass wir halt sehen, wir haben eine Wohnung für jemanden gefunden und der kommt darin gut klar, nachdem er sich erstmal eingewöhnt hat und es geht ihm gut. Oder jetzt gerade, wir haben ein eigenes kleines Winternotprogramm und da haben einige, die auf der Straße waren, die eben auch schwer alkoholkrank sind oder drogenkrank sind. Und dann sind die da für ein paar Tage und sind ausgeschlafen und sehen ganz anders aus. Auch tolles Gefühl.
Das Schöne daran natürlich ist, es passiert sozusagen vor der eigenen Haustür. Mhm. Sie sind keine geborene Hamburgerin, aber ich glaube, man kann Sie Hamburgerin nennen, weil Sie wohnen ja schon lang genug hier. Da müssen Sie mir kurz auf die Sprünge helfen.
Ja, ich bin mit 25 hergekommen,
ja.
Also länger als die Hälfte meines Lebens.
Dann nennen wir Sie doch einfach mal Hamburgerin.
Das wäre toll, aber ich glaube, das darf man gar nicht.
Wahrscheinlich nicht, ja. Da gibt es immer strenge Regeln, aber wir sagen mal, Sie wohnen lang genug in Hamburg, um sagen zu können, Sie sind sehr verbunden mit dieser Stadt. Und was Sie, denke ich, auch zeigen durch Ihre Arbeit, ist, man kann direkt in seiner Stadt auch schon anfangen, Gutes zu tun.
Ja.
Der ein oder andere von uns ist ja, glaube ich, manchmal schon überfordert mit Blick in die Medien. Wo soll ich ansetzen? Wem soll ich helfen? Es gibt da draußen so viel Mist, der passiert. Wo fange ich an?
Ja. Also wir machen machen wir immer so gute Erfahrungen. Wir hatten irgendwie über unseren Newsletter, wir haben jetzt neu einen Newsletter und da haben wir gesagt, dass wir gerade keine Schlafsäcke haben. Wir haben noch gar nicht so viele Abonnenten für diesen Newsletter, aber irgendwie ist das durch die Decke gegangen. Jedenfalls haben wir wahnsinnig viele Schlafsäcke bekommen, so dass wir jetzt gar keine mehr nehmen können. Wir können die schon weitergeben an Hanseatic Help, ein anderes befreundetes Projekt. Und sowas ist halt toll. Wir brauchen was und wir bekommen es auch. Und in den kleineren Dingen. Und das ist eben toll. Und das sind die Hamburger. Und ich glaube, ich liebe Hamburg auch so, weil es halt auf eine Art groß und klein gleichzeitig ist. Also es ist wie in einer Provinzstadt. Man sagt was und kennt jeden und irgendwie so. Und es kommt ganz viel zurück. Und es ist wie eine Großstadt, dass der Wind einem um die Ohren weht und man ganz viele Einflüsse hat und es nie langweilig und spießig wird. Und von daher ist es eine ideale Stadt, um zu leben und aber auch um Probleme. Eigentlich wären wir die ideale Stadt, um Lösungen für große Probleme, drängende Probleme zu finden.
Müssen wir da noch besser werden?
Ja, das macht Spaß, weil es auch, es ist, glaube ich, sehr erfüllend. Und ganz oft wird ja so, wenn jetzt Fridays for Future, wenn die irgendwas kritisieren oder sowas und Hamburg soll das und jenes machen und alles schreit auf, wo ich so denke, boah, dabei wäre das so eine tolle Chance. Wenn man alle mitnimmt dabei, ist es eine ganz tolle Chance. Es macht so viel Spaß, Erfolg zu haben und so viel Spaß, ein Problem zu lösen. Das wirkt ja zurück auf einen selber. Und dieses Gefühl von Doofheit oder Dumpfheit oder Überforderung kommt ja nur, wenn man was nicht in den Griff kriegt, wenn man es nicht löst. Und ich glaube, uns allen könnte das gut tun, viel mehr zu lösen. So.
Nicht jammern, da schließt sich der Kreis, nicht sondern anpacken. Wir kommen zu den Plänen 2020, die jetzt sich teilweise in 2021 verlagert haben. Sie kriegen auf jeden Fall irgendwann mit diesen Redaktionsräumen eine neue Heimatstätte,
genau,
in St. Georg.
Wir bleiben in St. Georg, gehen mehr raus Richtung Stiftsviertel. Hm. Für uns wird ein Haus gebaut und in diesem Haus wird dann unten die Redaktion und der Vertrieb und die Büros sein und oben Wohnungen. Und da freuen wir uns schon sehr drauf, weil wir dann eben Wohngemeinschaften für 24 Menschen anbieten. Es sind ganz kleine Wohngemeinschaften, immer für 2 Leute. Aber eben da können dann Menschen wohnen, die vielleicht erstmals noch nicht sich trauen, in eine eigene Wohnung zu gehen, die mehr Anbindungen brauchen. Und von da aus können sie dann vielleicht woanders hin starten. Aber sie können auch bei uns bleiben.
Mhm. Das Ganze durch die Investition eines privaten Spenders, oder?
Ja,
Sozialinvestor.
Ein Sozialinvestor, der baut für uns, aber es ist nicht unser Haus. Wir mieten es dann wieder. Mhm. Aber wir haben eben die Garantie, dass wir drin bleiben können. Wir haben ich glaube, 30 Jahre bekommen wir das Haus, wenn wir es denn so lang haben wollen. Und obendrin die Wohnungen dürfen wir eben belegen. Und das ist ein ganz großer Gewinn in Zeiten, wo es kaum Wohnraum gibt.
Das ist ein tolles Zeichen.
Das ist ein tolles Zeichen. Wir betreuen jetzt schon etwa 22 Wohnungen und Menschen in diesen 22 Wohnungen oder und einem Haus. Aber dann verdoppelt sich das so quasi mit einem Schlag. Das ist natürlich toll.
Wenn ich mich hier so umschaue, glaube ich, werden auch Sie ein bisschen zu tun haben mit dem Umzug.
Oh ja. Ich glaube, da muss noch aufgeräumt werden.
Das eine oder andere fliegt vielleicht, wie das ich das auch gehört, dann mal wieder Zeit zu entschlacken und ein kleiner Neuanfang. Was kommt noch? Sie haben gesagt, Sie schauen einfach mal mit neuen Formaten.
Ja.
Sie überlegen, wie Sie das Heft nochmal auf oder inhaltlich neu strukturieren können.
Ja. Wir haben noch ein Nebenprojekt, das wir Kunst und Kult nennen, aber was bisher so machen wir so mit alles. Und zwar ist es so, dass wir sehr gerne da schließt sich der Kreis zu Ernst Barlach und auch zur Kunsthalle wieder und so, dass wir mehr künstlerische Sachen und mehr mit hin zu den Künstlern machen wollen und auch mit Lesern. Wir haben in letzter Zeit zum Beispiel einen Fotokalender rausgebracht. Da haben hin zu einem Künstler fotografiert. Die Älteste war 80 und hat noch nie vorher ein Fotoapparat in der Hand gehabt.
Da werden noch mal Talente entdeckt.
Und vor allem haben wir was anders gemacht. Und zwar waren das Workshops. Wir haben richtige Workshops gemacht im alten Land, in der Stadt, im Studio. Und haben so hin zu einem Künstler ein bisschen befähigt, besser zu fotografieren oder überhaupt Bilder zu machen. Und das war was total Tolles, also was sich die Menschen dabei gedacht haben. Oder auch zum Beispiel, da sind auch, wie gesagt, die eine war 80, spricht kaum Deutsch, der andere hatte ein Alkoholproblem, wieder ein anderer war drogenabhängig. Und trotzdem hat das toll funktioniert. Das war wunderbar. Und ich glaube, alles, was dazu beiträgt, dass Menschen rauskommen aus ihrer Situation und sei es auch nur stundenweise, vielleicht auch noch kleine Alternativen bietet, also eben nicht nur immer nur zweckgebunden, ich muss abstinent leben oder sowas oder ich muss dies oder ich muss jenes. Nein, ich kann dies oder jenes. Ich kann mal beim Kochen mitmachen, ich kann fotografieren, ich gehe in die Kunsthalle oder wir haben jetzt inzwischen gerade auch eine kleine Ausstellung, sind Teil einer Ausstellung im Museum der Arbeit. Und all solche Sachen wollen wir da viel mehr machen, mit hin zum Künstlern und auch mit Lesern zusammen. Und da auch wieder sozusagen die Begegnung und die Brücke suchen.
Das klingt sehr, sehr spannend. Klingt auch nach viel Arbeit. Wenn Menschen sich engagieren wollen bei Ihnen, wie machen die das?
Ja, gut, wir haben auch Ehrenamtliche. Bisher ist es so, wir haben relativ für unsere, sagen wir, wenig Ehrenamtliche, weil die meisten Dinge, die sonst Ehrenamtliche machen, bei uns sind zum Künstler machen. Sozusagen als Einstieg. Aber wir haben auch eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die vertreten uns nach draußen. Die sind mit unseren ganzen Produkten unterwegs und bei den Weihnachtsmärkten und bei Veranstaltungen und unterstützen uns da.
Den Newsletter kann man abonnieren?
Den Newsletter kann man abonnieren.
Wo mache ich das?
Online muss man sich eintragen. Und
auf Ihrer Seite?
Auf unserer
Kunst
Seite,
kann jeder googeln.
www.unsokunst.de. Und da sind auch Veranstaltungen. Es gibt zum Beispiel ganz viele Veranstaltungen, zu denen man gehen kann, wo man uns treffen kann. Aber auch Benefizkonzerte für uns, aber wo wir dann natürlich auch sind. Und wir sind auch immer ansprechbar.
Ich glaube, das ist Ihnen sowieso das Liebste, oder? Bevor jemand sagt, ich spende einfach, kommt vorbei und guckt euch den Laden an.
Ja, wir sind auch ein offenes
Und dann dürft Projekt. Ihr das Geld auch gleich da lassen.
Gerne. Aber wir sind auch, also sagen wir mal so, wenn es die Zeit zulässt, wenn es jetzt nicht zu kleinteilig wird oder so, ist es so, dass wir gerne mit Menschen reden und wir freuen uns, wir haben ja, was ganz wichtig ist für uns, ist unser Freundeskreis. Wir haben einen Freundeskreis, der spendet regelmäßig für uns und das ist unsere sichere Bank, dass es weitergeht und weitergeht. Und Ideen haben wir viele und wir haben inzwischen ja 4 Sozialarbeiter, die den Hinz und Künstlern zur Seite stehen und sie unterstützen. Wir haben einen großen Vertrieb, der ebenfalls für die Hinz und Künstler da ist und der ja hauptsächlich aus Hinz und Künstlern besteht. Und und wir hoffen auch, dass wir noch andere kleine Projekte machen, die dann auch wieder für die Hinz und wieder vielleicht im Sinne. Und wir hoffen, dass wir auch mal wieder kleine Arbeitsprojekte haben, sodass wir noch mehr Arbeitsplätze für Hinz und Künstler schaffen können.
Wie sieht es mit Ihnen persönlich aus? Haben Sie persönliche Pläne?
Nö, im Moment nicht. Also Pläne im Sinne von.
Vielleicht haben Sie nächstes Jahr vor, einen längeren Urlaub mal einzulegen.
Ach so.
Oder
auch
Urlaub einfach so persönliche immer. Natur. Was wird Sie die nächsten Wochen, Monate noch beschäftigen?
Ja, ich mache bald Urlaub. Ich mache immer Urlaub nach Weihnachten. Und da fahre ich auch wie immer auf die Kanarischen Inseln ins Warme und tanke wieder Sonne fürs kommende Jahr. Und darauf freue ich mich immer und freue mich dann auch immer. Das ist dann auch so toll, weil das dann ein Schnitt ist wirklich und man nochmal neu durchstartet, voll getankt mit Sonne ins neue Jahr.
Ja, der Blick heute aus dem Fenster, da würde ich Ihre Begeisterung durchaus teilen. Sind Sie Silvester der große Feiertyp oder sind Sie eher im kleinen Kreis unterwegs?
Ich bin im kleinen Kreis unterwegs, aber ich liebe Silvester. Und zwar, ich mag sogar Feuerwerk, obwohl das ja völlig unvernünftig ist, aber also wenn es schön aussieht, mag ich das total gerne. Ist unvernünftig, man könnte das Geld anders investieren.
Sind Sie manchmal inkonsequent?
Oh, leider ja.
Und wo ist die Grenze von Inkonsequenz, wo Sie sagen, das geht nicht mehr?
Also ich versuche, was mir aber super schwerfällt, muss ich sagen, diese ganze Fridays for Future-Bewegung hat mich unglaublich beflügelt. Und ich habe versucht, mein Plastik sozusagen dramatisch zu reduzieren. Und das ist mir bislang nicht gelungen. Es ist mir nicht gelungen, wirklich doll auf, also bis jetzt auf Plastiktüten oder irgendwie sowas ganz Banales. Aber so insgesamt finde ich, selbst im Bioladen oder so, ist ja alles immer noch in Plastik eingeschweißt. Und meistens schaffe ich es nicht auf dem Markt oder sowas. Und da bin ich inkonsequent. Ich habe noch nicht so diese Mehrweg-Dinge, dass man so irgendwo hingeht und das alles einpackt. wenn wir manchmal hier Mittagstisch machen, nehmen wir hier unseren Teller mit oder unsere Gabeln mit und lassen uns da jetzt was draufpacken, und in der Umgebung kriegen wir dann auch immer was und müssen nicht den Verpackungsmüll mitnehmen. Aber Fakt ist, dass ich da würde ich gerne noch ein bisschen nachlegen.
Das war ein super spannendes Gespräch.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Produktion für die Januar-Ausgabe. Wir sprechen gerade in einem Monat, wo Sie schon wieder mitten im Januar sind. Mhm. Das ist das Üble an diesem Job. Man ist im Kopf eigentlich immer schon viel, viel weiter voraus.
Ja, das stimmt. Wir haben
Weihnachten schon abgeschlossen.
Sozusagen, während wir im August schon mit Weihnachten befasst waren und ich schon überall rumgefragt habe, was könnten wir denn als Schönes als Weihnachtsgeschichte machen. Hat natürlich keinen interessiert damals. Und dann war wieder, wie es immer so ist, ganz plötzlich stand Weihnachten vor der Tür. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch für Weihnachten eine ganz schöne Lösung gefunden. Und ja, und ehrlich gesagt, ich freue mich immer, wenn so ein Jahr abgeschlossen ist und wenn es neu losgeht. Das finde ich wunderbar, so Jahresrhythmen.
Das war der Podcast vom Hamburger. Ihnen hat's gefallen? Weitere Folgen finden Sie auf unserer Homepage unter www.derhamburger.info. Oder Sie abonnieren unseren Newsletter, dann kommt er zu Ihnen ins Postfach geflattert. Der Hamburger, das größte Magazin der Stadt, erscheint 4-mal im Jahr und ist überall im Handel und als E-Paper weltweit erhältlich. Wir hören uns.